Deutschlandfunk Doku.
Wie heißt du? Wer bist du?
Adolf Hans Joachim. Aber Adolf nicht nach Adolf dem Nazi, sondern mein Großvater hieß Adolf. Adolf Hans Joachim Müller. Und Hans Joachim hat mich eigentlich noch nie jemand genannt, denn da heiße ich offiziell eigentlich immer nur Hans Jochen.
Wann bist du geboren?
18.03.1929 in Wanfried an der Werra geboren.
Warte mal, ich bin am 18. März 1929 in Schafs geboren.
Ostpreußen, heute Chiemki in Polen.
Wie heißt du?
Erika Margarete. Das war mein Name, Erika Margarete Frank. Bayer habe ich geheiratet.
Fehlt noch Christa Margarete Elfriede Wolf. Geboren am 18. März 1929 in Landsberg an der Warthe, dem heutigen Gorzów in Polen. Ihre Eltern waren die Kaufleute Otto und Hertha Ehlenfeld. Dazu ihr Bruder Horst. Verstorben ist sie am 1. Dezember 2011.
Es zeigt sich, meine Generation hat schon ihre eigene Biografie. Wenn ich in meinem Tagebuch blättere, über Jahre Entwicklungen verfolge, steht das Steigen und Sinken der Figuren in der großen Retorte Gesellschaft mir deutlich vor Augen.
Christa Wolf im DDR-Rundfunk, 1966.
Wie das Tragische zum Banalen, das Gefährliche zum Komischen herabsinkt, wie in der gleichen Bewegung das Unauffällige auf einmal mächtig hervortritt, wie eh und je kann das Quelle ästhetischen Vergnügens sein.
Jahrgang 1929. Wir hören uns gestern. Ein Feature von Sophie Garke.
Hat die Stadt...
Ja.
Zum Geburtstag gratuliert?
Ja, ach Gott, die Stadt, nicht nur die Stadt. Nee, der Bürgermeister auch, der Bürgermeister persönlich. Persönlich, das kriegt nicht jeder. Wenn du überlegst, schon 90 Jahre. Schon 90 Jahre.
Sehr geehrte Frau Erika Bayer.
Ich hab's gelesen, ich hab den Scheiß gelesen. Wenn der das jetzt hören würde. Was? Ich gebe mir solche Mühe und die sagt Scheiß.
18. März 2019. Meine Oma, Erika Bayer, feiert in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, ihren 90. Geburtstag.
Alter. Also, ja.
Auf dich.
Auf die nächsten 90.
Auf euch alle. Auf alle. Du sagst wieder den.
Also. Wusstest du, dass Christa Wolf genau den gleichen Tag wie du geboren worden ist? Christa Wolf sagt ja noch was, ja? DDR-Schriftstellerin.
Wie kommt Leben zustande? Die Frage hat mich früh beschäftigt. Ist Leben identisch mit der unvermeidlich, doch rätselhaft vergehenden Zeit? Während ich diesen Satz schreibe, vergeht Zeit. Gleichzeitig entsteht und vergeht ein winziges Stück meines Lebens. So setzt sich Leben aus unzähligen solcher mikroskopischen Zeitstücke zusammen. Merkwürdig aber, dass man es nicht ertappen kann. Es gibt zu erkennen, dass es mehr ist als die Summe der Augenblicke. Mehr auch als die Summe aller Tage. Irgendwann, unbemerkt von uns, verwandeln sich diese Alltage in gelebte Zeit. In Schicksal im besten oder schlimmsten Fall. Jedenfalls in einen Lebenslauf.
Christa Wolf, ein Tag im Jahr. Wenn Menschen am selben Tag, im selben Jahr geboren wurden, bewirkt das eine Ähnlichkeit ihrer Lebenswege? Gibt es dadurch Wesensverwandtschaften und weitere biografische Berührungspunkte? Oder sind solche Gedanken Humbug? Luca vom Hofe, Enkelin von Hans-Jochen Müller, Helene Wolf, Enkelin von Christa Wolf und ich sitzen in Berlin, Köln und Palermo.
Ja, hallo, hier ist Helene.
Via Skype schalten wir uns zusammen.
Hallo, Helene.
Wir sind zwischen Anfang 20 und Mitte 30.
Radiointerview über Skype. Sehr spannend.
Luca, die jüngste von uns, macht in Palermo Ferien. Sie ist Studentin und wohnt wie ich in Köln. Helene lebt mit ihrer Familie in Berlin und hat den Verein Fair Share of Women Leaders gegründet, der sich für mehr weibliche Führungskräfte in NGOs einsetzt. Wir wollen über unsere Großeltern sprechen.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich ist diese Generation wirklich was Besonderes, was die so alles mitgemacht haben. Also angefangen vom Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg und dann 40 Jahre geteiltes Deutschland bis hin zur Wiedervereinigung und dem Land, wie wir es heute kennen. Für mich ist das manchmal ganz schön verrückt, und also sich das überhaupt vorzustellen. Oder ja, wie geht euch das?
Mich fasziniert schon die Tatsache, dass sie in drei völlig unterschiedlichen politischen Systemen gelebt haben. Ich glaube, das ist was, das gibt es nicht so oft auf der Welt. Das kann ich mir sozusagen nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, was das mit einem macht. Aber die schiere Tatsache, dass es so ist und dass die da geistig gesund rausgekommen sind, fasziniert mich.
Ich glaube, mich fasziniert am meisten, dass die trotzdem noch irgendwie liebevoll sein konnte oder Liebe zeigen konnte, obwohl man als Kind schlimme Dinge erlebt hat und das ja auch eigentlich nie aufgearbeitet wurde, irgendwie mit einem Psychologen oder so die Mittel, die es halt heute gibt, wenn irgendwie was Schlimmes passiert, dass sie sich nicht wirklich haben unterkriegen lassen, sondern halt ja, sich trotzdem noch was aufgebaut haben. Und was ich auch auf jeden Fall meinem Opa sehr schätze, ist, dass er auf jeden Fall mit so einem großen Genuss durchs Leben geht, so für die kleineren Dinge.
Meine wirklich prägendsten ersten Erinnerungen, und die kann ich fast sozusagen, ich kann fast das Gefühl wieder hervorrufen davon, war, dass meine Großmutter mir wirklich schon ab sehr früh, da muss ich 5, 6, 7 Jahre alt gewesen sein, angefangen, ihre Kindheitsgeschichte zu erzählen. Und zwar inklusive Flucht, inklusive Hunger, inklusive Angst. Und sie hat mir sozusagen jeden Morgen ein Stück weiter ihre eigene Kindheit erzählt. Und das hat eine totale Nähe natürlich hergestellt. Und ich wollte das unbedingt immer weiter hören. Also für mich war das ein total wichtiger Teil meines Tagesablaufes da. Und das haben wir über einen langen Zeitraum hinweg jeden Morgen gemacht.
Wie bist du damit umgegangen?
Ist das fair gewesen? Glaubst du, wir sind
Wie hast du deinen Mann?
Erinnerst du dich noch an deine Was würdest du nochmal
Was meinst du, wo ist die Zeit?
Wie seid ihr aufgewachsen?
Als ich geboren worden bin, also im März 1929, da muss es auch sehr, sehr kalt gewesen sein. Denn ich weiß noch, dass meine Mutter hat erzählt, dass als ich die Windeln, dass sie da immer Probleme noch hatten, dass die Brunnen waren sogar eingefroren. Aber das kann ich mich nicht erinnern, das habe ich nur erzählt gekriegt.
Tatsächlich war der sogenannte Eiswinter 1928-29 einer der kältesten des 20. Jahrhunderts. Der Rhein fror auf über 350 Kilometern vollständig zu. Berlin meldete minus 26 Grad und bei meiner Oma in Ostpreußen fiel die Temperatur auf bis zu 42 Grad unter Null.
Irgendwann Anfang 30, ich glaube es war so 33, haben wir im Wandfried gebaut. Und da fängt dann die Erinnerung auch an. Also jedes Zentimeter wurde irgendwas bepflanzt mit Essbaum.
Erstens war das Haus, es war ja nun alles ein bisschen größer, ja, als ich hier gewöhnt bin. Denn die Sonne scheint und die Pferde waren mein Ein und Alles. Und dann Reiten von der Wiese mussten sie ja auch nach Hause geholt werden, die Pferde. Ich da ein Pferd und dann rauf und dann los und dann nach Hause. Und mein Vater, der saß dann in der Küche am Fenster und konnte dann genau gucken, wenn ich den Berg hochkam von der Wiese, dann schrie er schon, mach die Tore auf, die kommt, mach die Tore auf, die kommt. Ich wäre über die Tore drüber weggerammelt. Wa?
Ich gehöre ja noch zu der Generation, wo es dann hieß, bei der Abend kommt der Vater nach Hause, da ist das Fell vollgehauen. Ne? Kann ich mich noch erinnern, aber es ist selten, Gott sei Dank selten passiert. Also er war kein böser Vater, aber auch kein besonders in meinem Leben Rolle spielender Vater.
Zu jeder Zeit war er bereit gewesen, uns dies und jenes zu erklären. Er hat uns zur Schule gefahren, wieder abgeholt und gehauen hat er uns gar nicht. Meine Mutti kriegt mir dann schon mal eine gewackelt. Naja, das war die Nazi-Zeit. Weißt du, da mussten sie streng erzogen werden. Ja, das war so ein Kultus. Also.
Wir hatten alles, was wir uns wünschen konnten. Wenn wir nicht zufrieden gewesen wären, Dresche hätte uns da gehört. Wer das Gegenteil behauptet, muss nicht bei Troste sein.
schreibt Christa Wolf in ihrem autobiografischen Roman Kindheitsmuster. Über die Haltung ihrer Eltern zur Nazizeit notiert sie:
Ist sich Erinnern an Handeln geknüpft? Das würde ihren Gedächtnisverlust erklären, denn sie handelten nicht. Sie arbeiteten so schwer, dass sie manchmal unheimlich treffsicher sagten, man ist ja kein Mensch mehr. Doch sie handelten nicht und vergaßen ihre Nichthandlungen sofort.
Denkst du, mein Vater hat gesagt, na, die taugen doch noch die Partei oder sonst dergleichen. Das kannst du doch gar nicht vor deinen Kindern sagen. Wenn sie alle so in so ein Horn blasen, wen sollst du denn glauben? Und du, als Kind schon gar nicht. Du denkst, die Eltern erzählen das und so. Ja. Und eigentlich, ob es wahr ist oder nicht wahr, dass die Erkenntnis hast du noch gar nicht. Weil du weißt gar nicht, dass die erwachsen oder dass da so gelogen werden kann oder dass das nur aus Hass schlecht gemacht wird. Oder. Und dann sind ja gleich so Papakloppte da, die dann auf die Straße gehen. Juden müssen raus und Juden müssen raus. Und das hat ihnen Spaß gemacht.
Alle drei begeistern sich als Kinder und Jugendliche für Hitler. Die Mädchen sind im Bund Deutscher Mädel, Hans-Jochen ist im Jungvolk. Christa und Hans-Jochen werden sogar BDM bzw. Jungvolk-Führer. Noch 1945, er ist gerade 16 geworden, zieht Hans-Jochen als überzeugter Kriegsfreiwilliger mit seinem ein Jahr jüngeren Bruder Wolfgang und einer Gruppe Jugendlicher Richtung Front. Einige Jungen aus der Gruppe werden aber bald fahnenflüchtig.
Sich ergeben ist Feigheit, das gibt's nicht. Ein deutscher Junge ergibt sich doch nicht. Und da waren wir noch immer noch so fanatisch, dass wir waren zu dritt und zu viert, so eine Art Häuptlinge und hatten, wie gesagt, die Kleinkalibergewehre. Ne? Da haben wir uns gesagt, wir dürfen nicht zulassen, dass jede Nacht jemand desertiert. Wir passen jetzt auf und wir schießen, wenn jemand abhaut. Ne? Dass wir keinen erschossen haben. Ne? Denn ich habe mir immer so ausgemalt, wenn ich wieder nach Hause gekommen wäre und hätte dann auf dem Gewissen gehabt, dass ich einen meiner mir anvertrauten anderen Jungen erschossen hätte. Ja? Das kann ich mir gar nicht ausmalen. Ja? Aber das haben wir willens. Wir hätten es gemacht. Ja?
Quedlinburg, wo meine Oma heute lebt, liegt im Harz. Ein Steinwurf von dort entfernt gerät Hans-Jochen am 17. April 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft.
Quedlinburg, Güntersberge, hier sind wir irgendwo in Gefangenschaft gekommen. Thale, Quedlinburg ist da auch gar nicht so weit weg. Liebe Mutti, Wolfgang und ich befinden uns seit dem 17. April in amerikanischer Gefangenschaft. Gegenwärtig sind wir im Gefangenenlager Bad Kreuznach. Es geht uns gut. Bei uns befinden sich noch Achim Roth, Volkmar Kinzler, Günter Assmann, Hans Marquardt. Benachrichtige bitte nach Möglichkeit deren Eltern. In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen. Grüße auch von Wolfgang. Der Überbringer unseres Briefes ist unser bisheriger Lagerführer.
Bad Kreuznach ist eines der berüchtigten Rheinwiesenlager unter freiem Himmel. Da es dort keinerlei Behausungen gibt, graben die Gefangenen notdürftige Vertiefungen in die Erde, die wenigstens vor Wind schützen. Hier bleibt Hans-Jochen anderthalb Monate.
Wie ist das für dich gewesen?
Ich frage mich jetzt noch, wie wir wohl gestunken haben mögen. Denn gewaschen haben wir uns auch nicht. Zu siebt hatten wir zwei Wolldecken. Und damit haben wir uns dann zugedeckt. Auf Pappkartons haben wir, war Schlamm. Am Anfang war auch Schlamm, weiß ich. Da haben wir nur gestanden. Wir haben ein paar Tage lang im Stehen geschlafen. Da haben wir uns so eingehänkelt, immer vier Mann. Und haben dann, wenn einer richtig einschlief, dann haben die anderen mit einem Umfeld wieder hingestellt. Ne? Wir waren im jugendlichen Camp. Und da waren allein 2.000 bis 3.000 Jungen. Da habe ich mich selber jetzt noch mal gefragt, wie wir uns orientiert haben, wie wir durch diese Wiese mit den vielen Löchern uns überhaupt wieder in unsere Löcher zurückgefunden haben.
Das Stehen im Schlamm bei Wind und Wetter führt bei Hans-Jochen und vielen anderen Gefangenen zum sogenannten Grabenfuß. Im schlimmsten Fall geht dabei das eigene Gewebe in Verwesung über.
Als die Sonne rauskam und wir die Schuhe ausgezogen haben, da konntest du zusehen, wie die Füße dick geworden sind. Ne? Geschwollen, weil ich geschwollen, so geschwollen war, ich kriegte keine Schuhe an und die taten weh. Und dann sind wir dann da mit Füßen im Wasser so lang gekrochen. Ne? Aber das hat sich Gott sei Dank gegeben. Ne?
Berüchtigt sind die Rheinwiesenlager aber vor allem deshalb, weil hier Hunger als gezielter Vergeltungsakt der Siegermächte eingesetzt wurde.
Und da weiß ich noch, dass wir als erste Ration, als es ein Brot gab, da haben wir mit 100 Mann ein Brot gekriegt. Ne? Da kannst du dir ja vorstellen, wie viel du da gekriegt hast. Es gibt Bilder von mir, wie ich nach Hause gekommen bin, da hatte ich nur Haut und Knochen. Viel mehr sind ältere Leute gestorben. Ne? Denn wir waren doch noch zäh, ne? Als 16-Jährige.
Essen ist bei meinem Opa auch so ein Thema, was sehr zentral in seinem Leben steht. Mir ist auch gerade noch eingefallen, dass ja die ersten Geschichten, die ich von meinem Opa so gehört habe, über den Krieg oder über seine Kindheit waren, immer mit dem Essen verbunden.
Essen war auch ein Riesenthema bei meinen Großeltern und auch gerade bei meinem Großvater. Das kenne ich auch sehr gut.
Bei meiner Oma stand das Essen jetzt weniger im Vordergrund, was sie aber Zeit ihres Lebens nie davon abgehalten hat. Und das ist auch wirklich eine sehr schöne Erinnerung, eigentlich über wirklich viele, viele Jahre für meine Familie und mich zu kochen, also weil wir ja in derselben Stadt gewohnt haben. Ja, aber klar, also jetzt abgesehen davon, also vom Thema Essen, liegt es natürlich auf der Hand, dass diese ganze Generation einfach bis ins Mark von diesen Kriegserfahrungen geprägt wurde.
Wenn du das nicht ertragen willst, dann musst du sterben. Geht ja gar nicht. Es passierte ja alles bei uns im Haus, auf dem Hof. Alles. Und wir Kinder waren dabei. Konnten sie nicht erst sagen, Kinder, geht mal weg.
Seit Oktober 1944 rückt die Rote Armee gen Westen vor. Berichte von Gräueltaten eilen ihr voraus und führen zu gewaltigen Flüchtlingstrecks. Zuerst in der ostpreußischen Heimat meiner Oma, später auch in Christa Wolfs Geburtsstadt.
Welche Erfahrungen hast du als Vertriebene gemacht?
Dann sind wir gelaufen und haben uns versteckt. Wenn da so Russen oder Polen kamen, die im Krieg waren, lange keine Frau gehabt und dann haben sie uns Mädchen gesehen. Und dann, wer nicht bei drei auf dem Baum war, sag ich mal, da saßen wir auch in der Scheune. Ja. Da hat keiner was gesprochen, kaum geatmet.
Es war jener kalte Januarmorgen, als ich in aller Hast auf einem Lastwagen meine Stadt Richtung Küstrin verließ. Und als ich mich sehr wundern musste, wie grau diese Stadt doch war, in der ich immer alles Licht und alle Farben gefunden hatte, die ich brauchte. Da sagte jemand in mir, langsam und deutlich, das siehst du niemals wieder.
Weißt du, was das heißt? Alles stehen und liegen, die Polen waren schon drin. Wir hatten nur noch 2 Zimmer. Für uns. Alles andere durften wir nicht betreten, nichts, gar nichts. Und ich habe nicht so drunter gelitten. Und die Mutti, glaube ich, auch nicht so doll. Aber mein Vater hat das ja alles aufgebaut. Mein Vater ganz ruhig, ganz ruhig. Aber was er hat viel geschlafen, er hat sich hingelegt und immer wieder hingelegt. Und zum Schluss hat er nur noch gelegen. Und ja, und dann mussten wir wieder raus. Das hieß, also um 18 Uhr geht der letzte Zug nach Deutschland. Das war der 6. Dezember. Also wenn Sie jetzt nicht mitfahren mit dem, dann müssen Sie die Staatsbürgerschaft annehmen und Pole werden.
Man will nun also abfahren. Macht schnell, beeilt euch, es wird spät. Nelly, schon im Lastauto, streckt den Arm aus, ihrer Mutter noch hereinzuhelfen. Die aber tritt plötzlich zurück, schüttelt den Kopf. Ich kann nicht. Ich bleibe hier. Ich werde doch nicht alles im Stich lassen. Folgte ein Tumult aus dem Wagen heraus. Rufe, Beschwörungen, Schreie sogar.
Christa Wolf, Kindheitsmuster.
Jahre später, als die Betäubung sich aufzulösen begann, hat Nelly sich jede Minute dieses letzten Tages, den ihre Mutter in ihrer Heimatstadt verbrachte, vorzustellen versucht. Der Augenblick, da der Lastwagen ihren Blicken entschwunden ist. Sie wie angenagelt steht. Nun ist es zu spät. Den Gedanken, dass sie ihre Kinder verloren hat, muss sie sich verbieten.
Ich sehe noch einzelne Straßen und Häuser. Da sind wir an den Häusern so vorbeigegangen. Was kannst du 12 Kilometer tragen? Was sollst du alles mitnehmen, wenn es jetzt heißen würde, so um 6 musst du weg? Was nimmst du jetzt alles mit? Der Vater konnte gar nichts mehr tragen. Der hat sich so mit sich zu tun gehabt und im Zug hat er nur noch gelegen. Und dann haben sie ihn mit der Bahre, das weiß ich noch. Wir sind ja mit dem Viehwagen sind wir ja transportiert worden und da sind doch so eine Dinger da drin, weißt du? So eine Fenster so breit und dann so hoch und da kann man, wo die Viecher so ein bisschen Luft holen können, ja. So, und ich habe da durchgeguckt und dann habe ich gesehen, mein Vater haben sie mit der Bahre rausgebracht, der lag drauf, auf den Bahnsteig gestellt, ja, und der Zug stand daneben und ich habe so rausgeguckt und er hatte sich gerade so erhoben und hat geguckt, was nun vor sich geht, also warum sie ihn nicht weiter reintragen, ja. Nehme ich an, ja. Und wir sind dann losgefahren und dann hat er sich so erhoben noch einmal und dann geguckt und dann ist er so zusammengesackt. Und wir sind losgefahren. Und seitdem ist er weg. Ich nehme an, der war tot. Keine Unterlagen, nichts, gar nichts. Haben sie ihn irgendwie verscharrt irgendwo in der Erde. Die erste Zeit, das war furchtbar. Da denkst du doch noch immer, wo ist er? Aber Mutti hat ja geschrieben und alles Mögliche und gemacht und keine Antwort. Den haben sie nicht wieder gefunden.
Ich hatte auch den Eindruck in meinem Leben, dass der Nachhall dieser Erfahrung, eigentlich war es ja eine traumatisierende Erfahrung, was man sich zuerst gar nicht so eingestanden hat oder vielleicht auch nicht so bemerkt hat. Aber der Nachhall dieser Erfahrung ist sehr, sehr langwierig und durchzieht das ganze Leben. Und ich glaube schon, dass Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, sich unterscheiden von solchen, die nie ihre Heimat verloren haben, nie den Boden unter den Füßen verloren haben, nie als totale Außenseiter und als beargwöhnte und auch beschimpfte Außenseiter irgendwo sich neu einfinden mussten.
Christa Wolf in einem Interview aus dem Jahr 2002. Mit viel Glück finden sich Mutter und Kinder in den Kriegswirren wieder. Der Vater kommt Jahre später aus russischer Kriegsgefangenschaft frei. Bis an ihr Lebensende kann die Mutter den Verlust von Heimat und Besitz nur verbittert hinnehmen. Die Familie siedelt sich zunächst in Grünfeld bei Berlin an. Meine Oma strandet mit Mutter und Geschwistern im sachsen-anhaltinischen Radegast. Und Hans-Jochen Müller kehrt in seinen Heimatort Wanfried in Hessen zurück. Die Nachkriegszeit bleibt für alle entbehrungsreich. Es mangelt am Notwendigsten. In Deutschland sind 14 Millionen Geflüchtete auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Zumeist verarmt, entwurzelt und traumatisiert. Zum Nachdenken fehlt die Zeit. Man konzentriert sich aufs Private und Überlebensnotwendige.
Ach, da haben wir noch eine gute Wohnung gekriegt. Da haben wir noch eine schöne Wohnung gekriegt. Da haben andere Leute, also viel schlimmer, da musste man denken, mein Gott, wenn wir hier reingekommen wären. Aber die mussten auch leben da drin. Ja, das ist Krieg. Also der ist nicht gut. Krieg ist nicht schön. Verlierst alles und nichts. Nichts zählt. Du hast keine Rechte. Nichts, gar nichts zählt.
Zu Hause war es im Grunde genommen eigentlich egal, ob Demokratie oder nicht Demokratie. Es ging in erster Linie darum, dass wir zu satt zu essen hatten und wieder das Dach über dem Kopf zu Hause. Ne? Aber direkt sah er so, jetzt haben wir ein anderes Regime und das ist besser. Müsste ich keinen Termin zu nennen.
Was jetzt mich betrifft, so war ich, also vielleicht ein Generationsproblem, so war ich einfach sehr darauf aus, nach diesem Zusammenbruch der faschistischen Ideologie und nach dieser Verzweiflung, in die man danach gestürzt wurde, und diesem rasenden Schuldgefühl, das man hatte, jedenfalls unsere Generation hatte es, glaube ich, mehr als die Eltern, das war eine Möglichkeit, sich zu rechtfertigen, etwas dagegen zu setzen. Etwas, was man als absolut das Gegenteil davon empfand.
Wenn ich aufs Leben meiner Großmutter schaue, würde ich, glaube ich, an die Anfangsjahre der DDR reisen, um zu verstehen, was da für eine Hoffnung und Glaube und vielleicht eben auch Naivität, aber was das für eine Stimmung war. Es gab ja einen sehr starken Glaube, da entsteht ein antifaschistischer Staat, der sozusagen eine andere Gesellschaftsform versuchen will. Und das ist aus heutiger Sicht so schwer nachzuvollziehen und mir überhaupt nicht zugänglich. Und ich weiß aber, dass es das gab. Und das finde ich sozusagen auf das Leben meiner Großeltern geguckt am interessantesten.
Ich habe in meiner Generation das Gefühl, vielleicht auch im Unterschied zu der von meinen Großeltern, dass es durch diese Informationsflut und auch diese tausend Möglichkeiten auch so eine Überforderung gibt. Früher hat man, glaube ich, sich auf andere Werte eher besonnen und dadurch eher entschieden.
Erinnerst du dich noch an deine Kindheit?
Was hast du nach dem Krieg?
Unseitig gereist. Wie ist das
tot? Wie hast du deinen Mann kennengelernt?
Wie bist du damit umgegangen?
Was ist als Erwachsener aus dir geworden?
Was wurde aus deinen Kindern? Was hast du nach dem Krieg gemacht?
Dann ging es dann darum, dass die Schule wieder eröffnet hat, dass ich wieder in die Schule gegangen bin und dann Abitur machen konnte und dann, dass es eben weiterging. Also, dann habe ich in Wanfried meine Frau kennengelernt, war Flüchtling, auch aus Wittenberg. Und da habe ich geheiratet, dann habe ich Kinder bekommen, dann haben wir ein Haus gebaut.
Naja, und dann sind wir, wie gesagt, nach Radagast gekommen. Und ich habe dann als Kindergärtnerin angefangen. Und dann fand ich da wieder mein Zuhause. Mehr Leute, junge Leute kennengelernt, dann sind wir tanzen gegangen und dann war es besser. Und nachdem, ich würde sagen, Radegast war nachdem schon wie zu Hause.
Im Mai 2015 machen meine Oma Erika und ich einen Ausflug nach Radegast. Sie zeigt mir das Lokal, in dem sie nach der Flucht mit vielen anderen die ersten Nächte verbrachte und wo sie später beim Tanz ihren Mann Harry kennenlernte.
Das war die Gaststätte. Gleich die erste und die Fenster, alles war unten. Der Saal auch. Groß. Unten sind wir reingekommen und dann links, da habe ich auf dem Billard geschlafen. Ich konnte mich nicht auf die Erde hinlegen, also das war zu komisch gewesen. Ja. Und dann sind wir hier tanzen gewesen. Und hier habe ich auch Harry, ist er anstolziert.
Viel ist nicht übrig geblieben. Radegast ist eine jener entvölkerten ostdeutschen Ortschaften, in denen alle Läden geschlossen und viele Häuser verlassen sind.
So ist das. So kann eine Stadt verschwinden.
Wir streunen durch den Ort. Jemand erkennt meine Oma unverhofft wieder. Dann suchen wir die Stelle, an der sich das eingeebnete Grab ihrer Mutter befunden haben muss. Meiner Urgroßmutter.
Siehst du, Mutti, jetzt stehen wir hier und wissen nicht, wo du liegst. Schrei doch mal. Nicht. Mutti, du siehst es ja dann.
So wie in den 70er Jahren für Christa Wolf beim Besuch ihrer Geburtsstadt Landsberg ihre Kindheit wieder aufersteht, treiben wir noch eine Weile durch die Erinnerungen meiner Oma. Ihre Ausbildung zur Kindergärtnerin, der Tod der verarmten Mutter, die erste Liebe, die Geburt ihrer drei Kinder.
Als wir unser Kind erwarteten, da waren wir auch noch gar nicht verheiratet, da war klar, dass einer von uns beiden Geld verdienen musste. Also mein Mann Gerhard, damals schon derselbe, der er heute noch ist. Und er wurde trotz nur 2 Jahre Studium angestellt als Hilfsredakteur zunächst mit dem großen Gehalt von 300 Mark im Monat. Und ich bekam 100 Mark Studienhilfe und damit mussten wir dann eben auskommen. Da zogen wir nach Leipzig. Ich habe eben weiter studiert, mein Kind bekommen, Staatsexamen gemacht und dann hat er studiert. Wir haben uns abgewechselt. Also daran lag zum Beispiel, dass durch die Kinder kein Bruch in meiner beruflichen Entwicklung kommen musste.
Seitdem wir geheiratet haben, hat sie nicht mehr gearbeitet. Dann war sie nur noch Hausfrau und Mutter. Da war sie ja auch ausgelastet. Ne? Aber inzwischen weiß ich, dass sie ganz gerne auch noch weiter gearbeitet hätte. Aber damals war das noch nicht so üblich.
Weißt du, das kennen wir ja alles nicht. Wir sind auf Arbeit gegangen und dann saß ich am Schreibtisch und da kriegte ich halt mein Gehalt.
Hans-Jochen Müller absolviert nach dem Abitur eine kaufmännische Ausbildung und wird in einer Strickwarenfabrik seiner Heimatstadt angestellt, für die er Export und Einkauf organisiert und viele Auslandsreisen unternimmt. Christa Wolf arbeitet nach dem Germanistikstudium als Redakteurin und Lektorin, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmet. Erika Bayer ist erst Kindergärtnerin, dann Buchhalterin und Sekretärin in einer Fabrik und schließlich Abteilungsleiterin für Jugendfragen, Körperkultur und Sport beim Rat des Bezirkes Halle.
Was ich bei ihr total faszinierend fand, war, dass offensichtlich damals nach dem Krieg einfach händeringend Menschen gesucht wurden, die Aufgaben übernehmen. Und dass sie immer eine Geschichte erzählt, wo sie auf der Straße von einem Bekannten angesprochen wurde, der gesagt hat, wir brauchen da jemanden, der zum einen irgendwie so Buchhaltung macht und irgendwie, ne, vor den Frauen irgendwie Reden hält. Willst du das nicht übernehmen?
Es waren ja 200 Frauen. Und die wollten ja was hören von mir. Und dann ging es immer weiter, immer weiter. Und ich habe Reden geschwungen. Ich weiß auch nicht, ich konnte eigentlich gar nicht. Aber ich habe es gemacht. Waren alle laufbegeistert, kriegte dann auch so eine Weiber.
Sicherlich hat es natürlich unsere ganze Familie mitgeprägt, dass sie diese Rolle war und da ja auch in sehr vielen verschiedenen Aspekten sozusagen präsent war in der Öffentlichkeit. Also ich glaube, ich habe von ihr bestimmt so einen Anspruch, dass man irgendeine kleine Rolle spielen sollte in der Welt. Und ich konnte den irgendwie gut annehmen oder habe den sehr verinnerlicht, aber ich glaube, der ist auch eine ganz schöne Ansage so. An sie selbst, aber auch an die Außenwelt.
Im August 2019 besuche ich Gerhard Wolf, Autor, Herausgeber und Verleger, in seiner Wohnung in Berlin. Hier hat das Ehepaar Wolf bis zuletzt gemeinsam gelebt.
Hallo, Herr Wolf.
Sie haben das schweres Gepäck.
Freut mich.
Tee oder Kaffee?
Tee.
Gerhard Wolf verschwindet kurz in der Küche. Dann sitzen wir im Wintergarten bei Tee und Kuchen und er erzählt aus 60 gemeinsamen Ehejahren.
Wir haben unheimlich viel diskutiert, natürlich sehr über das, was wir machten. Ne? Ich habe dann ja eine Taktik gehabt, dass ich nicht zu früh in ihre Sachen reingeguckt habe, damit sie nicht irritiert wird. Es gibt ja die Anekdote dann, dass ich heimlich reingeguckt habe und sagte, jetzt läuft's und dann konnte sie weitermachen.
Und was sicherlich sozusagen im Alltag im weitesten Sinne mit denen eine Rolle gespielt hat, war, dass sie einfach immer extrem interessiert und informiert waren, was in der Welt los ist. Und das auch sehr offen und auch mit uns Kindern, je älter wir wurden, besprochen haben. Also es war immer ein sehr reger Austausch.
Das Ehepaar Wolf identifizierte sich mit den antifaschistisch-humanistischen Positionen des Staates DDR. Die rigide Kulturpolitik der Stalin-Ära hatte sich nach dem Mauerbau zunächst entspannt. Christa debütierte 1961 als Schriftstellerin, 1963 erschien Der geteilte Himmel. Und dann kam 1965 das 11. Plenum der SED, das die Zensur wieder anzog. Erich Honecker war damals Mitglied des Politbüros.
Unsere Deutsche Demokratische Republik ist ein sauberer Staat. In ihr gibt es unverrückbare Maßstäbe der Ethik und Moral für Anstand und gute Sitte. Wir stimmen jenen zu, die feststellen, dass die Ursachen für diese Erscheinung der Unmoral und einer dem Sozialismus fremden Lebensweise auch in einigen Filmen, Fernsehsendungen, Theaterstücken, literarischen Arbeiten und in Zeitschriften bei uns zu sehen sind.
Ich habe den Eindruck durch diese Tagung, dass eine Gefahr besteht.
Christa Wolf, damals Kandidatin des Zentralkomitees der SED, war die Einzige, die widersprach.
Genossen, die gleichen Leute werden jetzt sich umdrehen, aber um 180 Grad und werden alles abdrehen. Die werden nicht nur jeden nackten Hals zudecken in jedem Fernsehspiel. Die werden auch jede kritische Äußerung an irgendeinem Staats- oder Parteifunktionär als parteischädigend ansehen und zurückdenken. Und sie tun es schon.
Es war eine konfliktreiche Zeit, aber das war natürlich wiederum ihre Stunde dann beim 11. Plenum, dass sie da als Einzige widersprochen hat, aufgestanden ist. Das war ganz wichtig für sie, aber war so weit, dass sie körperlich sozusagen, psychisch und kriegte Herzgeschichten und so, dass sie dann so wirklich anschließend im Krankenhaus war und so.
Das kommt immer wieder neu bei neuen Konfliktsituationen. Komme ich zurück immer wieder auf die sehr frühe Kindheit, in dem einfach Liebe an bestimmte Bedingungen gebunden war. Zum Beispiel, dass man auf eine bestimmte Weise sich verhielt. Und dieses Konformitätsstreben, dass also so eine Beruhigung und ein inneres Übereinstimmungsgefühl, das vielleicht jeder irgendwie sucht, auslöste, das musste ich und muss ich wahrscheinlich auch heute noch regelrecht absichtlich immer durchbrechen. Es ist nicht mir gegeben, es von vornherein abzulehnen.
Die politische Auseinandersetzung, die in Christa Wolfs Leben immer präsent gewesen ist, hat im Alltag meiner Oma Erika Bayer eher eine kleine Rolle gespielt.
Ich meine, unpolitisch war ich nicht. Natürlich, man interessiert sich für die Politik. Die interessiert mich jetzt auch noch, was die Idioten manchmal machen. Wenn sie das jetzt hören würden. Wa?
In seinem hessischen Wohnort Wanfried bleibt die 10 Kilometer entfernte innerdeutsche Grenze für Hans-Jochen Müller in all den Jahren immer präsent.
Was hast du gemacht?
Da habe ich aber einmal Bekannte von uns bei Nacht über die Grenze gebracht bis Sichtweite Bahnhof und habe die dann auch da rausgebracht. Ne? Ein bisschen beschäftigt waren wir mit der ganzen Geschichte schon. Im Laufe der Jahre haben sie ja die Grenze immer mehr ausgebaut und gab es dann auch die Selbstschussanlagen. Diese Zäune, die sind da alle bei uns auch gebaut worden. Ne?
Um zum Beispiel Freunde zu besuchen, unternimmt er aber auch nach dem Mauerbau noch Ausflüge auf die andere Seite der Grenze.
Also wenn man von hier kam und darüber ging, dann hatte man das Gefühl, also es ist rückständiger. Man stank überall nach Braunkohle oder nach Lysol oder nach irgendwas Ähnlichem. Und es war irgendwie schwieriger zu leben als bei uns. Aber sonst, ich habe mir immer nur gesagt, so, dass ich nicht da wohnen muss. Ne?
Ja, aber das, weißt du, das hat man alles gar nicht so tragisch mehr genommen. Das kam immer was Neues.
Jede revolutionäre Bewegung befreit auch die Sprache. So viel wie in diesen Wochen ist in unserem Land noch nie geredet worden. Miteinander geredet worden. Noch nie mit dieser Leidenschaft. Mit so viel Zorn und Trauer, aber auch mit so viel Hoffnung.
Christa Wolf am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz.
Also träumen wir mit hellwacher Vernunft. Stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg.
Wenige Tage vor dem Mauerfall hoffen Teile der ostdeutschen Bevölkerung, unter ihnen die Wolfs und andere Intellektuelle, noch darauf, dass aus der Volkserhebung ein neuer demokratischer Staat DDR entstehen kann. 5 Tage später sitzt Hans-Jochen Müller vor dem Fernseher. Mittlerweile lebt er in Karst in Nordrhein-Westfalen.
Ich habe den Schabowski, ich habe das im Fernsehen, ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und bin dann sofort nach Hause gefahren, um das selber mit anzusehen, wie die dann in Heerscharen mit den vor sich hin müffelten Trabis da langkamen. Und die Freude war von beiden Seiten groß.
Also diese Zeit ist in meiner Familie auch was ganz Besonderes gewesen, einfach weil mein Vater ein paar Monate vor dem Mauerfall abgesprochenerweise von einem Westbesuch nicht zurückgekommen ist. Und es gab also den langfristigen Plan, dass die Familie irgendwann nachkommen würde. Und dann öffnete sich aber unverhoffterweise einfach am Geburtstag meines Vaters, am 9. November, die Grenze. Und wir sind dann am nächsten Morgen direkt aufgebrochen. Ja, ich weiß noch, dass meine Oma immer erzählt hat, das Wichtigste auf ihrer Flucht sei das Bettzeug gewesen. Und ja, ich erinnere mich, dass eben auch meine Mutter Bettzeug mit bei uns ins Auto geworfen hat, bevor wir losgefahren sind. Also die wirklich ersten Erinnerungen hinter der Grenze sind was Wunderschönes. Die sind geprägt von ganz viel Euphorie. Da waren einfach super viele Westdeutsche, die Sekt und Schokolade ins Auto gereicht haben. Und überall gab es Freudentränen. Und deshalb ist es auch bis heute so, dass wenn ich Bilder von der Wiedervereinigung sehe, dass mich das jedes Mal zu Tränen rührt. Einfach, weil das so ein Ausnahmezustand von gegenseitiger Freude und Euphorie und Begeisterung gewesen ist.
Also ich war da ja noch lange nicht auf der Welt, als die Mauer gefallen ist. Und es ist halt einfach ähnlich so, wie wenn mein Opa mir was erzählt hat, einfach so von der Distanz her. Aber es ist dann doch irgendwie einfach eine sehr andere Kindheit, die wir erlebt haben.
Ich glaube, Möglichkeiten ist vielleicht so ein Wort, was widerspiegeln könnte, wie meine Familie das vielleicht erlebt hat. Und da ist ja dann auch drin, die können auch sich da nicht verwirklichen oder sich anders verwirklichen, als man dachte oder so.
Es war etwas schwieriger natürlich, glaube ich, diese Zeit, das zu verarbeiten, auf welche Weise dann die DDR verschwand. Und es ist in den ersten Jahren so schien, als ob sie nur mit irgendwelchen Etiketten versehen werden sollte, ohne jede Differenzierung. Und dass vor allen Dingen die Menschen, die dort gelebt haben, dass also das Leben der Leute in der DDR so stark entwertet wurde.
Im Januar 1993 veröffentlicht Christa Wolf einen Artikel in der Berliner Zeitung, in dem sie Auskunft gibt über etwas, was sie bis dahin verdrängt hatte.
Seit dem Mai vorigen Jahres, als mein Mann und ich unsere Stasi-Akten einsehen konnten. Wir sahen uns mit 42 Bänden konfrontiert, allein für die Jahre zwischen 1968 und 1980. Ich fand aber bei meinen Akten zu einem Auskunftsbericht auch ein dünnes Faszikel, aus dem ich erfuhr, dass die Stasi mich von 59 bis 62 zunächst als GI, gesellschaftlicher Informant, dann als IM geführt hat. Es traf mich völlig unvorbereitet.
Ihre Tätigkeit umfasste mehrere Treffen und einen wohlmeinenden Bericht. Eine ausführliche Darstellung mit dem Titel Akteneinsicht Christa Wolf veröffentlichen die Wolfs im selben Jahr.
Ich habe hauptsächlich eine Enkelmeinung, die ist geprägt von allem anderen, was ich über sie weiß. Aber ich finde, auch andere sind in der Lage, sich über dieses Buch und auch Sachen, die danach geschrieben und gesagt wurden, sich dann ein ganz gutes Bild zusammenzufügen, wenn man es möchte.
Wir sind ja die Einzigen, die eine sogenannte Täterakte sofort publiziert haben. Kein Schwein hat mehr darauf Bezug genommen. Ne? War ja auch nicht viel drin stand, aber konnte man so ohne weiteres veröffentlichen. Aber da ging niemand mehr drauf ein. Und der Stempel IM, der 30 Jahre zurück lag, den kriegte sie aufgeknallt.
Glaubst du, wir sind uns ähnlich?
Was verbindet uns?
Ist das schwer gewesen, so zu werden, wie du bist?
Was würdest du noch mal erleben?
Was möchtest du erzählen?
Was haben wir vergessen?
Wie ist es, alt zu sein?
Gerd und Christa Wolf haben, genau wie Harry und Erika Bayer, 1951 geheiratet und über 60 Jahre zusammengelebt. Beide Paare wohnten eine Weile zur selben Zeit in Halle an der Saale. Christa Wolf starb im Dezember 2011, Harry Bayer im Dezember 2009.
Was hat das mit dir gemacht?
Wenn du so 60 Jahre mit so einem Mann zusammen warst, ja, 60 Jahre, jeden Tag um dich rum und plötzlich ist er nicht mehr da. Das kann sich keiner vorstellen, wie das ist. Jetzt geht's schon, jetzt bin ich schon klar, denn mein Zahnarzt sagte zu mir, Frau Bayer, Sie sind ja wieder da. Ich sag, ich war doch gar nicht verreist.
Das war schon eine Erlösung, dass ich dann starb. Das war schon richtig, das war, glaube ich, ganz für sie ganz gut. Sie konnte sich nicht mehr selbst gut bewegen und musste hier gepflegt werden. Das hat ihr natürlich eigentlich nicht gepasst. Ne?
Der Weg zum Tod war relativ kurz und war sehr persönlich und wir waren als Familie sehr anwesend. Wir waren auch tatsächlich anwesend und dafür bin ich bis heute total dankbar. Und danach, das war wie so ein Tunnel, dann ging es sehr in dieses, in sozusagen den öffentlichen Bereich und die Planung dieser Beerdigung und da haben wir halt als Familie, da hat jeder mit angepackt sozusagen, aber ein bisschen hat es vielleicht gefehlt, dadurch einfach als Enkelin trauern zu können, weil da stand dann das Öffentliche viel mehr im Vordergrund.
Hans-Jochen Müller verliert seine erste Frau schon 1972. Viele Jahre später heiratet er ein zweites Mal, seine heutige Frau Elke, Lukas' Großmutter. Doch zunächst bleibt er mit drei Kindern im Teenageralter allein zurück.
Ich habe sie noch nicht mal mit zur Beerdigung genommen. Das war irgendwie nicht üblich. Ich weiß, meine Frau war lange krank und da musste das Leben weitergehen. Also die Älteste war dann, und die musste dann Haushalt schmeißen. Die war 17 Jahre und der Sohn war 19, ne? Und die Jüngste war 11. Aber die hat es am schwersten gehabt, das weiß ich.
Im August 2019 besuche ich Christa Wolfs Grab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin.
Und dann oben legen sie manchmal wie bei jüdischen Steinen drauf und so. Das Einzelgrab, vor allem wo das herkommt, wusste ich gar nicht. Wie sagen wir, ein Becher da richtig, wo sie immer Stifte und Kulis und reingesteckt haben.
Besucher spazieren vorbei, kommentieren die Grabgestaltung. Und eine Frau beschreibt mir ihren Eindruck von der Schriftstellerin.
Weiß man natürlich, privat kannte ich sie ja nicht. So bloß der äußere Eindruck, den man so hat, ist eben, dass sie also so schon herb war. Ne?
Was ich lebendig nenne, was nenne ich lebendig? Das Schwierigste nicht scheuen, das Bild von sich selbst ändern.
Ist das schwer gewesen, so zu werden, wie du
glaubst
bist?
Glaubst du, wir sind uns ähnlich?
Was wurde aus deinen Kindern?
Woran erinnerst du dich?
Was hat dich daran beeindruckt?
Was ist dir geblieben?
Was würdest du noch mal erleben wollen? Wer bist du?
Ganz spontan liebevoll. Und ja, ich glaube, diese Zugewandtheit war eine ihrer größten Stärken.
Also was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie sich euer Bild von euren Großeltern über die Jahre gewandelt hat. Also damit meine ich, was ist das, was ihr an ihnen schätzt und liebt, aber was hat sich vielleicht auch über die Jahre geändert, was ist schwieriger geworden, wo hat sich euer Blick verändert?
Ich glaube, ihr fühlt es sehr schwer, Dinge loszulassen und einfach sein zu lassen, wie sie sind. Und das ist vielleicht auch das, was oft als so eine Ernsthaftigkeit empfunden wird und wurde und was mit diesem hohen Anspruch einhergeht. Ich glaube, ich schätze an meinem Opa vor allem, dass er so eine sehr tiefe Ruhe ausstrahlt, auch lustig. Doch er hat immer viele Späße mit uns gemacht, als wir auch klein waren. Das Einzige, was sich vielleicht verändert hat, ist mein Blick so, dass er halt nicht so gut darin ist, Emotionen auszudrücken, fallen ihm, glaube ich, ziemlich schwer.
Mir ging es eigentlich immer gut und Ängste kenne ich nicht.
Ich würde meine Oma schon als so ein Familienoberhaupt beschreiben, aber gerade deshalb, weil sie schon auch so eine Autorität ausstrahlt, empfand ich das als extrem schwierig, tatsächlich diesen einen Konflikt, an den ich mich da erinnere. Da sind wir eigentlich nur so rausgekommen, dass jeder seinen Standpunkt irgendwie klar gemacht hat, so super emotional, und eigentlich das dann danach beiseite gelegt wurde, weil uns das beiden nicht möglich war, weil Harmoniebedürfnis vielleicht. Und was ich aber wirklich an meiner Oma sehr schätze, ist Humor. Ich glaube, dass so ihre, also eine große Kraft ist, aus der sie irgendwie so schöpfen kann und die sie irgendwie begleitet und auch immer wieder so aufgerichtet hat.
Du wirst geboren, um zu sterben. Da fragt auch keiner. Du wirst geboren. Du musst sehen, wie du krabbelst. Aber dass die so schnell vergangen sind, so viele Jahre, wo sind die hin?
Ich sehe mein Leben als so ein Gewebe. Und ich habe zu stark, glaube ich, das Gefühl, wenn ich da jetzt einzelne Fäden rausziehen würde, dass dann das ganze Muster zerstört würde. Dass die alle da reingehören. Ob sie mir nun gefallen oder nicht und ob sie jetzt düster, dunkel, weiß ich was, peinlich sind oder nicht. Ich kann sie nicht rausziehen. Und hatte offenbar, ich glaube, das stimmt, wenn ich das sah, dass ich das Bedürfnis nicht hatte.
Nachts werde ich, ob im Wachen, ob im Traum, den Umriss eines Menschen sehen, der sich in fließenden Übergängen unaufhörlich verwandelt, durch den andere Menschen, Erwachsene, Kinder, ungezwungen hindurchgehen. Ich werde mich kaum verwundern, dass dieser Umriss auch ein Tier sein mag, ein Baum, ein Haus sogar, in dem jeder, der will, ungehindert ein- und ausgeht. Halb bewusst werde ich erleben, wie das schöne Wachgebilde immer tiefer in den Traum abtreibt, in immer neue, nicht mehr in Worte fassbare Gestalten, die ich zu erkennen glaube. Sicher beim Erwachen die Welt der festen Körper wieder vorzufinden, werde ich mich der Traumerfahrung überlassen, mich nicht auflehnen gegen die Grenzen des Sagbaren.
Jahrgang 1929. Wir hören uns gestern. Ein Feature von Sophie Garke. Mit Zitaten aus Christa Wolffs Werken Ein Tag im Jahr, Blickwechsel, Kindheitsmuster und Cassandra. Zuletzt erschienen im Surkamp Verlag. Es sprachen Ursula Illert und die Autorin. Ton und Technik Michael Morawitz und Thomas Wittig. Regie Sophie Garke. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.